Wir haben eben gesungen, wo zwei oder drei deinen Namen rufen, da bist du mitten unter ihnen. Wollen wir es mal machen, den Namen Jesu rufen? Dann ist er auch sicher hier. Jesus.
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 Jawohl, jetzt ist er hier. Das hat er uns zugesagt. Er war vorher schon hier, aber ich musste mir das jetzt einfach mal bewusst machen. Als Tobias mich vor einiger Zeit fragte, ob ich einen Predigtdienst übernehmen will, habe ich natürlich ja gesagt. Und dann sagte er mir, ja, so irgendwann an Ostern. Entweder Palmsonntag oder Karfreitag oder Ostersonntag. Da dachte ich, wählst du von den Übeln das Kleinere und nimmst den Palmsonntag. Aber wie das so ist, man bereitet sich auf eine Predigt vor, dann gehen einem Gedanken durch den Kopf und oh Wunder, Jesus hat mir Gedanken geschenkt, die sowohl für den Palmsonntag als auch für den Karfreitag, als auch im weiteren Sinne für den Ostersonntag passen. Aber ich habe meine Predigt trotzdem überschrieben, Gedanken zu Palmsonntag, wie ihr aber schon an der großen Überschrift seht, es ist eigentlich mehr als nur Palmsonntag, denn das kam mir ziemlich schnell in Gedanken, was schreibe ich drüber, vom Idol zum Sündenbock. Denn so rosig und schön, wie auf den ersten Blick man sich den Palmsonntag vorstellt, war das Ganze ja gar nicht. Palmsonntag, was ist denn das eigentlich für ein Tag? Ich bin ja schon in meiner christlichen Sozialisierung öfters mit dem Palmsonntag konfrontiert worden, aber so richtig hatte ich nie zu diesem Tag einen Bezug. Ich habe mir überlegt, ist es eigentlich eine Geschichte? Ist es wichtig zu wissen, was da war? War das ein besonderer Tag in der Heilsgeschichte? Wenn man heute durch unsere Straßen gehen würde und würde die Leute fragen, hey, was ist denn eigentlich Palmsonntag? Wäre vielleicht eine der möglichen Antworten, ist es der Tag der Palme? Wir haben ja so alles mögliche, was weiß ich was, für alles Mögliche gibt es einen Tag, warum nicht auch einen Tag der Palme? Manche sagen, vielleicht ist es ein kirchlicher Feiertag. Das ist halt irgendwann einmal und ich glaube, das ist irgendwann vor Ostern. Und einige, die ein bisschen mehr durchblicken, die sagen vielleicht, das ist doch da gewesen, wo Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Um das alles zu verstehen, sollte man sich ein klein bisschen die Begebenheiten und das Geschehen rund um diesen Palmsonntag vorstellen. Palmsonntag war der Sonntag vor dem Passafest. Und Passa, das ist ja im Jahresablauf der Juden der höchste aller möglichen Feiertage. Und alles, was sich auf den Weg machen kann, macht sich an diesem Tag auf den Weg nach Jerusalem. Ich habe mal gelesen, Jerusalem hatte zu normalen Zeiten ungefähr 45.000 Einwohner, also damals. Und am Palmsonntag waren das auf einmal 500.000. Also eine Stadt, vielleicht so groß wie Weinheim, hat auf einmal die zehnfache Menge an Menschen unterzubringen. Das ist ja nicht so wie heute, man setzt sich in den Zug und fährt da irgendwo hin und wenn das ganze Passa-Gedöns rum ist, fährt man wieder heim. Die haben sich schon Tage vorher aufgemacht, die mussten ja irgendwo eine Unterkunft finden, vielleicht im Zelt oder sonst wo. Also stellt euch vor, die Stadt war hoffnungslos überfüllt. An allen Ecken und Enden waren irgendwelche Lagerfeuer, saßen Leute rum, haben sich unterhalten. Und an Passa ist die Stimmung bei den Juden unheimlich hoch. Es ist, wie gesagt, das größte und höchste aller Feste im Jahresablauf. Aber die Randbedingungen, die waren gar nicht so gut. Israel war ja kein eigenständiges Staatswesen mehr. Die Römer hatten Israel erobert und hatten die Gewalt und die Macht. Und überall sah man natürlich auch die römischen Soldaten. Und für einen Israeliten, für einen Juden gab es eigentlich gar nichts Schlimmeres, wie unterdrückt zu sein, wie nicht sein eigener Herr zu sein. Das Ganze muss man sich mal vorstellen, um die Geschehnisse am Palmsonntag besser zu verstehen. Die Stimmung ist aufgeheizt, man erwartet etwas Besonderes. Und dann nähert sich ein Mann der Stadt, nämlich Jesus, der in den Tagen und Wochen vorher in der Umgebung von Jerusalem einigermaßen für Furore gesorgt hat. Er hat Kranke geheilt, er hat Tote lebendig gemacht. Ein Ruf eilt ihm voraus, ein ganz besonderer kommt jetzt. Vielleicht haben die einen gedacht, es ist ein besonders guter Rabbi. Vielleicht haben noch manche gedacht, es ist der versprochene Messias, es ist der König, der kommt. Es war also in Jerusalem eine unheimlich gehobene Stimmung und eine sehr große Erwartungshaltung. Ich lese uns nun den Text vor aus Johannes 12, der uns die Geschehnisse am Palmsonntag beschreibt. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Das ist die biblische Grundlage für den Palmsonntag. Da ist uns in wenigen Worten beschrieben, was damals geschah. Und in dem Text eingebettet ist auch schon die prophetische Grundlage für dieses Geschehen. Und wir finden diese prophetische Voraussicht in Zacharia 9. Dort steht: Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Für die versammelte Menge, und das waren nicht nur einige wenige, es waren viele, war es der versprochene Messias, der kommt, um das Volk von der römischen Herrschaft zu befreien. Wenn man das Ganze verstehen will, muss man auf einige Begriffe achten, die uns in diesem Text, in dem Text vom Palmsonntag begegnen. Wir haben es vorhin gesungen in dem einen Lied, das Wort Hosanna. Ich habe das bis vor kurzem auch nicht verstanden. Ich dachte erst, Hosanna, das ist ein Jubelruf, das heißt gelobt sei Gott. Das ist aber eigentlich ein ganz anderer Ausruf, der eine lange Tradition in Israel hatte. Wenn man das direkt übersetzen würde, es ist ein Flehruf, dann heißt es, hilf doch, hilf bitte. Und ich glaube, wenn man Hosanna unter diesen Vorzeichen versteht, die rufen schon zum König oder zu dem, den sie erwarten, dass er der König ist, aber mit dem tiefen Wunsch im Herzen, hilf uns. Der Jubelruf ist eigentlich Halleluja. Wenn man anbeten will oder jemand die Ehre erweisen will, Hosanna hat eigentlich noch eine etwas andere Bedeutung. Kommen wir zu den Palmzweigen. In Israel gelten Palmzweige als Symbol der Unabhängigkeit und als Symbol für den siegreichen König. Wenn man also jemand Palmzweige streut, dann will man damit zum Ausdruck bringen, wir sind wer, wir sind frei, wir sind nicht unterdrückt und wir streuen diese Palmzweige unserem König. Kommen wir zur nächsten Besonderheit, das ist dieser Esel. Es ist sogar noch etwas weniger als diesen Eselsfüllen, also noch nicht mal ein ausgewachsener Esel. Für mich war das ganz klar ein krasser Gegensatz zu dem, was normalerweise ein König benutzt, wenn er irgendwo einzieht. Ein König würde sich nie auf einen Esel setzen. Der Esel ist eigentlich ein relativ niedrig angesehenes Tier. Der König würde natürlich auf einem Pferd kommen oder er würde sich in einer Sänfte tragen lassen. Ja, König, was ist denn überhaupt das mit dem König? Ich sagte vorhin, Israel war ja eigentlich gar kein selbstständiges Reich. Es hatte ja eigentlich gar keinen richtigen König. Es hatte nicht nur einen, es hatte vier. Und einer von den vieren, es waren alles Könige von der Römergnaden, deswegen hießen die auch Klientelkönige. Also so quasi, man duldet es, dass die Juden einen König haben. Klientelkönige. Und der König, dessen Bereich in Jerusalem war oder um Jerusalem herum, das war Herodes. Und Herodes hatte auch den Beinamen der Tetrarch, also der Herrscher oder einer von vieren. Ein Triumphzug mit etwas anderen Vorzeichen. Das Reittier des Königs stimmt nicht so ganz. Ein richtiger König ist es ja eigentlich auch nicht. Mir hat sich das Bild aufgedrängt, es ist etwas wie eine Parodie gewesen. Eine Scharade von dem, was es vielleicht eigentlich hätte sein sollen. Aber für die Menge war auf einmal ein Idol da. Das ist auch der erste Teil meiner Überschrift. Jesus, das Idol. Was ist denn eigentlich ein Idol? Wir alle haben Idole, mehr oder weniger. Und so im allgemeinen Sprachgebrauch versteht man unter einem Idol eine Person, der man gerne nacheifert, die in irgendeiner Form für uns ein Vorbild sein kann. Was sieht die Menge in Jesus? Hat sie Hoffnung auf einen Lehrer, der ihnen alles ganz neu mit frischen Inhalten erklären wird? Ist Jesus der Wunderheiler? Dieser Ruf eilt ihm ja voraus. Er hat Kranke geheilt, er hat den Lazarus von den Toten auferweckt. Und alles ganz brandneue Dinge gewesen. Ist es der versprochene König? Ist er der Befreier vom römischen Joch? Mit anderen Worten, ist er der Messias? Ein Idol, dem man große Bewunderung und Ehrfurcht entgegenbringt. Ich habe in Wikipedia mal nachgeschlagen. Wikipedia weiß ja alles. Und die haben natürlich auch ihre Ideen zu dem Begriff Idol. Und da fiel mir auf, Wikipedia sieht das Wort Idol ganz vielfältig. Und zwar, das Wort Idol leitet sich eigentlich auch her von dem Begriff Scheinbild. Da dachte ich, oh hoppla, wie oft haben wir Idole und projizieren irgendwelche Wünsche und Gedanken und Ideen auf dieses Idol. Aber wenn man etwas unter die Oberfläche schaut, wie oft ist ein Idol ein Scheinbild? Ich glaube, wenn wir uns die Mühe machen würden, hinter all die Schauspieler und Musiker und Politiker, die wir verehren, mal so ein bisschen dahinter zu blicken, da würden wir merken, oh, da ist doch nicht alles Gold, was glänzt. Und da wird vielleicht aus manchem Idol ein Scheinbild. Die Masse jubelt Jesus zu. Sie werfen ihm die Palmzweige hin. Aber ganz schnell verändert sich das, was in den Köpfen der Leute vor sich geht. Die Gunst der Massen ist sehr wählerisch und wechselhaft. Das musste Jesus schon einige Tage später ganz bitter erfahren. Denn aus dem Idol, den die Menge angebetet hat, dem sie zugejubelt hatte, wurde auf einmal Jesus der Sündenbock. Ich habe es ja nochmal zusammengefasst. Jesus, das Idol, wie sieht ihn das Volk? Lehrer, Wunderheiler, kommender König und Befreier vom römischen Joch. Ist er der Messias? Aber Jesus kommt nicht als Idol. Jesus kam, um den Auftrag seines Vaters zu erfüllen. Er kam nicht, um sich zujubeln zu lassen, sondern er kam mit einem ganz bestimmten Ziel nach Jerusalem. Ich lese aus Johannes 19. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an. Und traten zu ihm und sprachen, sei gegrüßt, König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und sprach zu ihnen, seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Da kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus sprach zu ihnen, seht, welch ein Mensch. Hier haben wir auch wieder eine Parodie auf einen König, der keine goldene Krone auf dem Kopf hat, der eine Dornenkrone hat, der einen blutigen Mantel hat. Man kann ahnen, es geht um einen König, aber alle Vorzeichen sind wie umgedreht. Als ihn die Hohepriester und die Diener sahen, schrien sie, Kreuzige, Kreuzige. Pilatus spricht zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworten ihm, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr und ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus, woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat der, der mich dir überantwortet hat, größere Sünde. Von da an trachtete Pilatus danach, ihn freizulassen. Die Juden aber schrien, lässt du diesen frei, so bist du des Kaisers Freund nicht. Wer sich zum König macht, der ist gegen den Kaiser. Da Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus heraus und setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die da heißt Steinpflaster, auf Hebräisch Gabbata. Es war aber der Rüsttag für das Passafest, um die sechste Stunde. Und er spricht zu den Juden, sehet euren König. Sie schrien aber, weg, weg mit dem, kreuzige ihn. Spricht Pilatus zu ihnen, soll ich euren König kreuzigen? Die Hohepriester antworteten, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Ich wollte nicht in Pilatus Haut stecken an diesem Tag. Er hat es gespürt, die Stimmung ist total hochgekocht und irgendwie sucht die Menge, suchen die hohen Priester ein Ventil, um diese Spannung zu brechen. Und die Juden oder die Israelis, die waren immer schon sehr gute Politiker und die versuchten, den Pilatus irgendwie dahin zu drehen, dass er das tut, was eigentlich sie wollten. Objektiv konnte Pilatus Jesus nicht verurteilen. Er hat einfach keinen Fehler und keine Schande gefunden. Und da kamen die Hohepriester durch die Hintertür und sagten, er maßt sich an, dass er der König, der Kaiser ist. Und das geht natürlich nicht in einem Land, wo die Römer die Vorherrschaft haben. Was mir aufgefallen ist, wie schnell ist doch die Stimmung in der Menge umgeschlagen. Ich habe mir überlegt, waren das die gleichen Leute, die ein paar Tage vorher die Palmzweige gestreut haben? Oder gab es verschiedene Gruppierungen in Jerusalem? Die einen, die pro Jesus waren und die anderen, die kontra Jesus waren. Aber ich denke mir, das waren die gleichen. Ich denke mir, das waren die gleichen Leute, die vorher eine sehr hohe Erwartungshaltung an Jesus hatten. Und weil Jesus nicht die Siegesfanfare gespielt hat, ist die Stimmung umgeschlagen. Meiner Meinung nach sind weder der Hass noch der Jubel der Menge tiefsitzende Überzeugungen, sondern sie spiegeln einfach die momentane Stimmungslage der Menschen wider. Hochgesteckte Erwartungen weichen bitterer Enttäuschung und aus Frust wird Hass. Mir zeigt das nur, wie beeinflussbar wir Menschen von Stimmungen und äußeren Einflüssen sind. Geschickte Stimmungsmacher sind leider in der Lage, Menschen auch nachhaltig in eine bestimmte Richtung zu lenken. In der heutigen Zeit sind es besonders die Social Media, die einen sehr großen Einfluss auf bestimmte Gruppen haben. Bevor wir also unsere Sympathien auf die eine oder die andere Seite lenken, sollten wir prüfen und abwägen. Ich habe ein Bild gefunden, das ist von einem britischen, von einem englischen Maler. Und er hat dieses Bild überschrieben, der Sündenbock. Es kommen wir zur zweiten Hälfte von meiner Überschrift, vom Idol zum Sündenbock. Der Sündenbock hat natürlich in Israel eine ganz alte Tradition. Was ist oder war der Sündenbock? Der Sündenbock war eine symbolische Handlung am Yom Kippur, am Tag der Versöhnung. Da hat man symbolisch alle Sünden des Volkes, alles was schlecht war, was nicht gut gelaufen ist, auf diesen Sündenbock geladen und hat ihn in die Wüste getrieben und hat ihn dort dem Verderben preisgegeben. Und stellt euch vor, Jesus war zuerst in den Augen der Menschen der König, der erwartete, der ersehnte Messias. Und dann auf einmal konnte man ihn gar nicht schnell genug loswerden. Weg mit ihm, kreuzigt ihn. Alle Schuld hat man auf ihm abgewälzt. Das ganze Leid des Volkes die Unterdrückung, die Römer, einfach alles, an allem war Jesus schuld, weil er halt eben nicht als der Versprochene gekommen ist. Jesus, der Sündenbock. Wie sah ihn das Volk da auf der Terrasse, auf dem Steinplatz, als Pilatus sein Urteil gefällt hat? Haben sie ihn gesehen als Aufrührer, als Hochstapler? Er hat ja so viel versprochen, er hat Kranke geheilt, er hat Tote lebendig gemacht. Und jetzt versagt er jämmerlich. Und ich bin für mich zum Schluss gekommen, ja, Jesus kam als Sündenbock. Er kam nicht als Idol, Jesus kam als Sündenbock. Und zwar kam er, um den Auftrag seines Vaters zu erfüllen. Das hätte er nicht gekonnt, wenn er siegreich in Jerusalem einmarschiert wäre und hätte der Macht der Römer ein Ende gesetzt. Er konnte den Auftrag des Vaters nur erfüllen, wenn er als Sündenbock die Sünden der ganzen Welt auf sich nimmt und die Sünden der ganzen Welt in die Wüste trägt, wo sie einfach aus unseren Augen verschwunden sind. Die Stimmung ist umgeschlagen. Und ich habe mich gefragt, bin auch ich in der Gefahr, dass meine Stimmung umschlägt? Bin auch ich in der Gefahr, dass ich mich von Strömungen hin und her treiben lasse? Paulus sagt uns in Epheser 4, wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn hat werfen lassen und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen. Und wenn wir ehrlich sind und uns in unserem Herzen prüfen, dann stecken wir alle irgendwie mehr oder weniger in dieser Gefahr. Keiner von uns hat das absolute Wissen und wir orientieren uns oft daran, was uns andere sagen, was uns die Medien zeigen und was von außen so an uns herangetragen wird. Du hast, Nanni, den Leuchtvers heute ausgesucht und als du mir gesagt hast, dieser Vers ist es, da dachte ich, Mensch, ja, passt doch eigentlich ganz gut. Denn David hat eigentlich in diesem Vers darum gebetet, dass Gott ihm das Ziel zeigt, dass Gott ihm die Richtung und den Weg zeigt. Und das ist für uns so von einer so enormen Wichtigkeit, dass wir wissen, wo wir stehen und wo wir hin sollen. Ich möchte für mich persönlich aus dem Geschehen an Palmsonntag und Karfreitag keine Beurteilung der handelnden Personen ableiten. Ich möchte nicht sagen, die an Palmsonntag, die waren gut, weil sie Jesus zugejubelt haben. Ich möchte aber auch nicht sagen, die gerufen haben, kreuzige ihn weg mit ihm, die sind schlecht. Denn alles, sowohl der Palmsonntag als auch der Karfreitag, war doch nur die Ausführung von Gottes gutem Plan. Gott wusste, so wird es kommen. Und Gott hat es zugelassen. Lass dich nicht von voreiligen Schlussfolgerungen oder Stimmungen leiten. Vor allem in einer Zeit, die geprägt ist von vielfältigsten Meinungen und Fake News. Gestern Abend war in den Nachrichten war natürlich das beherrschende Thema der Anschlag in der Nähe von Moskau. Es gibt Bekennerschreiben vom IS und es gibt natürlich auf der anderen Seite unseren Freund Putin, der sagt, das waren ganz klar Leute aus der Ukraine, die das in die Wege geleitet haben. Was ist richtig? War es der IS? War es die Ukraine? Oder ist die Wahrheit irgendwo ganz woanders? Sofort, mir ist klar geworden, die haben sofort versucht, aus dem schrecklichen Geschehen, aus dem Leid der vielen Menschen dort, auf irgendeine Art und Weise für sich Profit zu schlagen. So ist leider unsere Gesellschaft heute. Donald Trump hat vor einigen Jahren den Begriff alternative Wahrheiten geprägt. Es ist eigentlich ein Wort, das dürfte man gar nicht aussprechen. Entweder etwas ist wahr oder es ist nicht wahr. Und du kannst nicht sagen, grün ist das alternative Rot. Weder ist rot rot und grün ist grün, aber irgendwo das eine ist das andere, so geht es nicht. Und in dieser Zeit, wo wir so hin und her geworfen werden, gilt es, einen klaren Kopf zu bewahren. In Römer 12 können wir im Vers 2 lesen, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern erneuert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das sollen wir prüfen. Das ist unsere Aufgabe als Christen, uns gerade in unserer heutigen Zeit zu prüfen, was wir tun. Und zwar anhand dessen, ist es Gottes Wille? Ist es das Gute und das Wohlgefällige? Wir haben natürlich eine Herausforderung als Christen. Und die möchte ich euch zum Schluss weitergeben. Wir sind herausgefordert als Christen und Nachfolger Jesu, habt einen wachen Blick auf das, was uns beeinflussen kann und was uns beeinflussen will. Und prüft das, was auf euch zukommt, was euch konfrontiert. Prüft, ob das, was läuft, Gottes Willen entspricht. Und jetzt kommt eigentlich das Schwerste. Damit tue ich mich auch sehr, sehr schwer. Setzt, wenn nötig, ein Zeichen. Wenn ich weiß, da ist etwas, das entspricht nicht Gottes Wille, das ist nicht das Gute und das Richtige, dann bin ich aufgefordert, ein Zeichen zu setzen. Das kann natürlich jetzt ganz unterschiedlich aussehen. Das kann bedeuten, dass ich mich in mein Kämmerchen setze und bete, dass Gott es ändert, dass Gott Einsicht schenkt, dass Gott Menschen beeinflusst. Gott kann das. Das kann aber auch bedeuten, dass ich aufstehe und sage, Mensch, da ist eine Demonstration, da ist ein Thema, da muss ich mich anschließen, da muss ich auch als Christ Flagge zeigen. Da muss ich auch als Christ, wie soll ich das sagen, mein Salz zur Suppe geben, dass andere das merken, was läuft denn da eigentlich wirklich? Und auch da gilt es wieder sehr wachsam und aufmerksam zu sein. Zurzeit ist es Mode, überall Demonstrationen abzuhalten gegen rechts. Stimme ich voll zu. Bin ich also, ist auch 100% meiner Meinung, dass man diesen Tendenzen, diesem Rassismus etwas entgegenhalten muss. Als ich noch jünger war, als ich so 20, 25 war, waren die Zeichen genau umgekehrt. Da waren nicht die Rechten, da hat niemand von Rechten gesprochen, da hat man von Linken gesprochen. Und da waren Demonstrationen gegen die Linken, da haben sich alle aufgeplustert, man muss dem einen Einhalt gebieten. Und ich glaube, eine der schrecklichsten Zeiten in den Vereinigten Staaten war, als McCarthy dort Gouverneur war. Die haben ja eine richtige Hetze auf Kommunisten und auf alles, was nur den Anschein hat, links zu sein, gemacht. Ich meine, man muss gegen alles sein, was radikal ist, in dem Sinn. Man muss gegen alles sein, was politisch sich auf die eine Seite schlägt und die andere Seite unterdrückt. Also, wenn nötig, setzt ein Zeichen, aber lasst euch natürlich auch da von Gott führen und an den richtigen Platz stellen. In diesem Sinn wünsche ich euch eine gesegnete Karwoche, eine Woche, wo ihr vielleicht ganz neu begreift, wie war denn das eigentlich damals, und dass ihr wieder ganz neu versteht, Jesus ist gekommen, um den Auftrag seines Vaters zu erfüllen, um als Sündenbock unsere Sünden, alle unsere Sünden ans Kreuz zu tragen, dass sie aus Gottes Augen getilgt sind. Amen.